Radio SRF.
Sollen verurteilte pädophile Sexualstraftäter ihr Leben lang nie mehr mit Kindern arbeiten dürfen? Der Nationalrat hat überraschend die Ja-Parole beschlossen zu dieser Volksinitiative für ein lebenslanges und ausnahmsloses Berufs- und Tätigkeitsverbot. Wie gehen Täter vor, die ihre Opfer an Schulen oder in Vereinen suchen? Was ist das beste Verhalten, wenn ein Verdacht aufkommt? Darüber sprechen wir mit Regula Schwager. Sie ist Co-Leiterin der Zürcher Beratungsstelle Castagna und hilft Kinder, Jugendlichen und Frauen, die Opfer wurden von sexueller Gewalt. Dominik Meyer leitet das Gespräch.
Das Tagesgespräch.
Regula Schwager hat dies schon zu tun gehabt bei Castagna mit V, wo ein verurteilter Täter nach der Strafe wieder mit Kindern in Kontakt ist, sei es aus Lehrer oder aus Schultrainer, Juniorentrainer, und wieder ein Verbrechen gemacht hat an Kindern.
Ja, mit dem sind wir natürlich schon in Kontakt gewesen. Immer wieder einmal, dass Kinder ausgesagt haben, sie werden ausgebeutet von jemandem, wo dann nachher später bekannt wurde, dass die Person schon mal eine Verurteilung hat.
Da kann ich mir vorstellen, jetzt auch die politische Diskussion über Berufsverbot, das geht euch ziemlich nahe.
Natürlich haben wir da schon gehört. Grundsätzlich finden wir es wichtig, dass Menschen, die Kinder können, gefährlich werden können, nicht mehr mit Kindern arbeiten, beruflich tätig sein.
Ist das ein Muster, das ihr beobachtet, dass solche Täter auch nach einer Strafe und nach einer Therapie gezielt wieder eine Beschäftigung oder einen Freizeitjob suchen in eure Familie?
Ich würde sagen, ein pädosexueller Täter, der noch weiter Handlungen begeht, der sucht eher Kinder, als dass er andere sucht. Und darum kann ich mir auch erklären, dass sie eher wieder ihre angestammten Berufe zurückgehen, die sie vorher schon hatten.
Wenn wir jetzt von so Berufsverbot reden, reden wir von Lehrern, von Fußball-Junioren-Trainern, zum Beispiel Pfadileitern, die betroffen sind. Ist das eigentlich bei den Tätern eine grosse Gruppe bei Kindesmissbrauch?
Ja, das ist eine relativ grosse Gruppe. Die grösste Gruppe sind so vaterähnliche Figuren, Väter. Dann aber relativ schnell kommen die Lehrpersonen, sozialpädagogische Bezugspersonen und Bezugspersonen so im Freizeitbereich.
Also gehören halt auch zu den Vertrauenspersonen, genau. Zu den engen. Und das genau. Macht den grössten Teil von allen Tätern aus. Also das
ja, es kommen ja sehr viele, fast alle Täter, aus Kreisen, aus näheren sozialen Umfeld vom Kind. Und so kennt das Kind natürlich die. Und darum machen auch diese Berufsgruppen natürlich einen grossen Teil aus.
Schauen wir jetzt die Berufsverbotsinitiative, die Diskussion noch einmal an, heute im Nationalrat, ein überraschendes Ja, also eine Ja-Parole vom Nationalrat. Was umstritten war, ist die Frage, kann man das so ganz generell einfach sagen, wer verurteilt worden ist wegen einem Verbrechen an Kindern, dass auch das Leben lang nicht mehr mit Kindern arbeiten dürfen? Muss man nicht Ausnahmen, Einzelfallbeurteilungen haben? Hat nicht ein Täter nach der Strafe alles Recht auf Vergessen, je nach Schwere und Therapie, die er hatte? Das ist eine Täterdiskussion. Wie kommt so eine Diskussion bei euch als Opfervertreterin an?
Für mich als Vertreterin von Betroffenen ist es wichtig, dass wir wirklich gewährleisten als Gesellschaft, dass Menschen, die potenziell noch gefährlich sind für Kinder, und vergessen wir nicht, sexualisierte Gewalt an Kind beeinflusst ein Leben, eine Entwicklung von einem Kind massiv. Dass die Menschen wirklich nicht mehr mit Kind können tätig sein beruflich, auch nicht mehr die Machtposition bekommen, die halt so eine Bezugsperson dann hat, ein Lehrer oder irgendein Sozialpädagoge. Ich finde, man muss wirklich gewährleisten, dass die Kinder geschützt sind vor dieser Person, und bevor nicht eine Therapie wirklich verhebt, bevor nicht jemand wirklich ganz klar oder ein Gremium ganz klar sagen, die Person hat keine pädosexuelle Neigungen mehr aufgrund von einer Behandlung, denke ich tatsächlich, dass die Person nicht mehr mit Kind arbeiten sollte.
Könnt ihr jetzt die Diskussion, eben, wenn die Argumentation kommt, von Verhältnismäßigkeit oder vielleicht sogar Verträglichkeit mit der Menschenrechtskonvention, wenn man wirklich ohne Einzelfall so einen Automatismus macht vom Berufsverbot, könnt ihr das jetzt quasi wie nüchtern die Diskussion so mitverfolgen, oder stört euch das ganz fundamental, die Einwände?
Nein, das stört mich nicht. Ich denke, man muss tatsächlich differenzieren. Mhm. Und es gibt Personen, die tätlich sind, die wirklich gefährlich sind für Kinder, auch über längere Zeit, immer wieder, auch nicht therapierbar sind. Und es gibt andere. Und ich denke, da muss man schon differenzieren.
Neben dem strengeren Berufsverbot. Und da sind sich eigentlich alle Parlamentarier einig gewesen, es muss strenger sein, als es heute ist. Mal das auf 5 Jahre beschränkt ist und wirklich nur auf Beruf und nicht auf Freizeitaktivitäten, wie zum Beispiel Fadi. Seht ihr neben dem Berufsverbot noch andere Lücken, gerade eben bei der Information über oder Massnahmen gegen schon verurteilte Täter im Leben nach der Strafe? Gibt es da für euch noch andere Lücken?
Es gibt halt diverse Lücken, die Kinder immer wieder gefährden in diesem Bereich. Ich denke, dass es tatsächlich jetzt so war, dass man sich fast strafbar macht, wenn man an einem neuen Arbeitgeber sagt, dass der Arbeitnehmer in der letzten Stelle einmal einen Verdacht bestanden hat gegen ihn. Das sind natürlich schon Lücken, oder? Der Datenschutz schützt Täter und gefährdet zum Teil tatsächlich dann auch Kinder.
Mhm. Die kennen solche Felder. Das ist jetzt ein relativ krasses Beispiel, wenn die sagen, dass man sich fast strafbar macht, wenn man Informationen weitergibt.
Ja. Ja, solche Fälle haben wir natürlich immer wieder, wo Verdachtsmomente entstehen, vielleicht auch mehrere Verdachtsmomente. Eine Person geht dann aus dem Arbeitsbereich, nimmt wieder eine Stelle an in einer neuen Schule oder in einem neuen Heim. Und dort ist es ganz klar jetzt nicht erlaubt, dass der bisherige Arbeitgeber den nächsten Arbeitgeber warnt.
Du bist jetzt im Heimbereich, nachdem wir vor rund 2 Jahren einen grossen Fall hatten, von einem Serientäter, ja recht etwas gegangen, dass wenigstens der Wille zum Austausch und zur Pflicht nachzufragen beim Arbeitgeber von vorher, dass das verbessert worden ist?
Ja, es gibt solche Heime, die wirklich da vorbildlich sind, und es gibt andere. Grundsätzlich ist es immer noch schwierig, sobald eine Straftat noch nicht beweisbar ist, ist es natürlich sehr heikel, wenn es nur ein Verdachtsmoment ist oder mehrere Verdachtsmomente, auch wenn die zum Teil triftig sind, die nicht beweisbar sind in dem Moment noch, dann dürfen sie natürlich niemanden informieren.
Eben, das stellen wir so ungeheuer schwierig vor. Jetzt ist letzte Woche, kommen wir zu einem konkreten Fall, der Fall von einem Schulsozialarbeiter ans Licht gekommen, der über Jahre hat können Delikt begangen und an 3 Stellen, hat, also 2 Schulen und der Stiftung, die Arbeitgeberin war, die haben Hinweise bekommen, mit dem Mann war mal etwas gewesen. Und es hat niemand Anzeige gemacht. Ich stelle mir das ungeheuer schwierig vor, wenn man so einen Hinweis bekommt, man hat selber keine Anzeige. Was soll man da machen?
Ich würde halt sagen, wenn man als Institution einen Hinweis hat, dass eine Person ein Offizialdelikt begeht, dann muss man dem nachgehen. Dann ist die Person entweder nicht tragbar oder man muss handeln.
Das heisst?
Ein Hinweis langt.
Für?
Zum Beispiel zur Polizei gehen oder eine Person nicht anstellen, nicht in die eigene Institution aufnehmen oder zum genau schauen oder zum Gespräch führen mit den verantwortlichen Behörden.
Also ein Hinweis, man hat selber keine eigenen Verdachtsmoment, du bekommst einfach einen Hinweis, würde ich sagen, zu der Polizei gehen?
Es kommt ein bisschen darauf an, was für Hinweise das sind. Ja. Oder? Grundsätzlich als Schulleitung oder als Institutionsleitung sollte ich ja eigentlich nicht ermitteln. Es ist nicht meine Aufgabe, zu ermitteln. Das heisst, wenn ich triftige Hinweise habe oder Hinweise auf schwerere Straftaten, dann habe ich eigentlich die Pflicht zu handeln.
Und den muss man in Kauf nehmen, dass es eine falsche Anschuldigung ist und die betroffene Person, ja, Nachbarn schauen zu, wenn die Polizei kommt, die Person abholt, er wird vielleicht entlassen und vielleicht ist der Verdacht falsch.
Natürlich sehr tragisch, oder, wenn eine Person zu Unrecht beschuldigt wird. Es ist aber auch so, wir beobachten genauso, dass zum Beispiel gewisse Lehrpersonen jahrelang immer wieder in verschiedenen Schulen tätig sind. Überall kommen wieder die Verdachtsmomente auf, niemand handelt. Alle handeln deshalb nicht, weil sie sagen, wir haben keinen klaren Beweis. Und dort hat es natürlich fatale Folgen dann für die potenziellen Opfer. Das Problem ist tatsächlich, dass man die tragische Situation von so einer falsch beschuldigten Person der Sicherheit von unzähligen Kindern muss entgegenstellen.
Also da hat er irgendwo durch, also stellt sich klar auf die Seite der möglichen Opfer und nimmt irgendwo durch eine recht radikale Position ein.
Ich würde die Position nicht radikal nennen. Ich finde, wenn Kinder gefährdet sind, muss man reagieren. Und es gibt sicher auch immer wieder mal Falschbeschuldigungen, das sind natürlich viel weniger, als tatsächlich amigs verschrien ist, weil eine nicht beweisbare Tat ist nicht eine Tat, die nicht passiert ist. Das ist einfach auch wichtig, dass man das einmal sieht. Ich denke tatsächlich, dass die Position nicht radikal ist. Man muss Kinder schützen vor Straftaten.
Das hat mich ein bisschen verwirrt jetzt in der Berichterstattung über den Fall vom Schulsozialarbeiter, wo eben 3 Stellen nicht zur Polizei gegangen sind in diesen Jahren, dass dort ein Vertreter von der Zürcher Staatsanwaltschaft, ja, jetzt mir dünkt, in den öffentlichen Äußerungen die Hürden, ja, wenn sollen diesen Schulbehörden oder eben eine Stiftung oder Eltern zur Polizei gehen, höher gesteckt hat. Man sagt, man muss schon schauen, man muss schon irgendwie gewisse Anzeichen haben, wo man schon überzeugt ist, da ist etwas und nachher erst zur Polizei gehen. Und die sagen es anders, das verwirrt mich irgendwie ein bisschen.
Ich glaube gar nicht, dass ich so viel anders sage. Wenn man Hinweise hat, die wirklich auf eine Straftat, auf ein Offizialdelikt hinweisen, dann finde ich, hat eine Institution eine Verantwortung. Eine Institution muss gewährleisten, dass Kinder, die bei ihren in die Schule gehen oder in ihrem Leben, wirklich auch sicher sind und nicht gefährdet sind. Es gibt aber auch so Situationen, wo uns dann Leute anrufen und sagen, der Lehrer hat es einfach speziell gut und hat nach dem Feierabend noch irgendeinen Tierfilm geschaut mit dem Kind über seine Arbeitszeit aus, ist jetzt das schon ein Übergriff? Und da müssen wir dann schon sagen, das ist Hysterie und da würde ich jetzt auf keinen Fall empfehlen, irgendeine Meldung irgendwo zu machen.
Das ist ein gutes Beispiel für eine Frage, die ich möchte stellen. Gibt es gerade eben im Umgang mit Lehrern oder mit Pfadileitern irgendwie einen Tipp für Eltern oder für Kinder und Jugendliche selber, wo sie müssen hellhörig werden, wo es das Verhalten nicht mehr normal ist. Kann man das so generell sagen? Gibt es da irgendeinen Tipp, den ich euch geben könnte?
Ich finde das sehr schwierig und das ist auch immer sehr schwer zu beurteilen, wenn wir so Leute haben, die bei uns anrufen und so Verdacht äußern. Oft hat man einfach ein komisches Gefühl. Man empfindet den Kontakt, den jetzt irgend so eine Berufsperson zu einem Kind hat, als zu nahe, als zu intim. Intim im Sinn von körperlicher Nähe. Ich meine natürlich nicht sexualisierte Nähe, weil die sieht man ja nicht. Die begeht ja niemand eigentlich mit Zeugen. Aber so die zu nahe Nähe, die Nähe, wo es einem unwohl wird, wo man findet, das steht eigentlich der Position, die diese Person hat, im Beruf halt, im beruflichen Umgang mit dem Kind nicht zu.
Und jetzt wieder in dem Fall von dem Schulsozialarbeiter 17 Jahre lang 20 Opfer, bis jemand zu der Polizei gegangen ist. Die meisten von den Opfern sind jetzt inzwischen erwachsen, sind Buben, also jetzt erwachsene Männer. Man kann sich schwer vorstellen, wie sie mit dem Verbrechen, mit dem Missbrauch umgegangen sind all diesen Jahren. Wie kann man sich einigermaßen vorstellen, was da passiert mit einem jungen Menschen?
Wenn man sexuell ausgebeutet wird, erlebt man ja die tiefste Ohnmacht. Also man ist hilflos ausgeliefert den Ambitionen, die da das Gegenüber an einem hat. Oft fühlen die Personen, die Kinder, sich weiterhin sehr, sehr ohnmächtig gegenüber der ehemaligen Lehrperson oder sonstigen Bezugsperson, die da weiter kann in dieser Art handeln, die weiter irgendwelche Sportvereine leitet, die weiter aktiv mit Kind ist. Oft fühlen sie sich sehr schwach, sehr hilflos, sehr ohnmächtig, auch später noch. Und empfindet die Person als übermächtig. Das ist sie ja eigentlich auch, weil sie ja tatsächlich weiter funktioniert, nie ein Problem gehabt hat, nie irgendwie angezeigt worden ist. Es hat nie irgendwelche Folgen gegeben für die schweren Straftaten, die Person gemacht hat. Und das ist ganz, ganz eine schwierige Situation für die Betroffenen. Jetzt einmal abgesehen von den Folgestörungen, die viele Kinder haben, die früher oder Erwachsene haben, die früher sexuell ausgebeutet worden sind, die wirklich traumatisiert worden sind durch die Taten.
Also seelische, also psychische Verletzungen und sieht man denn das den Opfer an oder halt wirklich über Jahre nicht an?
Vielen Kindern sieht man etwas an, man merkt, dass es denen nicht gut geht, aber die Symptome, die sie zeigen, lassen nicht darauf schliessen, was mit ihnen los ist. Das ist halt häufig so, sexualisierte Gewalt an Kindern, da gibt es nur ganz wenige Symptome, die ganz klar darauf hinweisen, dass das auf der sexuellen Ebene passiert ist.
Muss man jetzt vorstellen, von diesen 20 Opfern von diesem Mann, und es passieren ja leider sehr viele solche Serienverbrechen, dass für viele jetzt erst mal der Fall öffentlich wird, die ganze Verarbeitung überhaupt anfällt?
Ein Teil von der Verarbeitung. Viele von denen haben schon vorher angefangen, das zu verarbeiten. Einige haben das rausgeschoben. Jetzt werden sie wieder konfrontiert mit dem Ganzen, was mit ihnen geschehen ist. Und für einen traumatisierten Mensch ist eigentlich die Erinnerung an die Straftat, die passiert ist, an das traumatische Ereignis. Und bei ausbeuteten Kindern sind es ja meistens eine ganze Menge von Übergriffen, die sie erlebt haben. Dass die Erinnerung an die strafbaren oder die traumatischen Ereignisse die Kinder eben wieder in die genau gleichen Gefühle, oder die Erwachsenen mittlerweile, wieder in die gleichen Gefühle stößt, wo sie damals hatten. Sie fühlen sich wieder sehr ohnmächtig. Oft steigt die Symptomatik von diesen Menschen in dem Moment, wo dann in aller Munde so eine Tat ist.
Die sind da Psychotherapeutinnen und haben eben auch eine eigene Praxis, wo unter anderem Leute behandelt, die ein Trauma haben, eben wegen einem sexuellen Übergriff, wegen einem Verbrechen rein. Wie kann man solche Leute therapieren?
Das Wichtigste ist, dass man am Anfang wirklich schaut, dass sie sich stabilisieren, dass nicht überall und in jeder Sekunde quasi Erinnerungen passieren an das, was passiert ist. Weil jedes Mal, wenn etwas auslöst, dass ich mich wieder daran erinnere, lässt mich wieder mich so fühlen wie damals. Also ganz kurz gesagt, wenn sie jetzt 40 sind und sie hat mit 5 einen schweren Autounfall erlebt und ich erinnere sie durch meinen grünen Kugelschreiber oder durch was auch immer wieder an diesen Unfall, dann sind sie gerade wieder 5. Sie erleben es gerade nochmal.
Oder auch ein Geruch.
Ein Bild, eine Körperempfindung, Emotionen erleben sie gerade nochmal 1 zu 1, wie wenn sie wieder 5 wären. Und das retraumatisiert das tut den Mensch natürlich von vornherein ganz neu wieder traumatisieren, erneut traumatisieren. Und das ist eigentlich das, was man zuerst macht in einer Traumatherapie, dass man die Menschen stabilisiert, dass sie nicht mehr ständig unter dem Einfluss von dem traumatischen Ereignis stehen. Und dann tut man ganz säuferlich, ganz vorsichtig anfangen, so Teile von diesen schlimmen Erinnerungen, die noch da sind, die noch plagen, zu bearbeiten. So, dass die schlimmen Erinnerungen im Hirn nicht verarbeitet werden und dann auch irgendwann einmal verarbeitet sind.
Also ein Riesenschritt und sicher ein sehr langer Weg. Und ich stelle mir vor, dass das der Hauptgrund ist, dass sehr viele Opfer keine Anzeige machen. Also den ganzen Prozess nicht in Bewegung bringen, muss sie müssen aussagen, muss eine Konfrontation gibt, muss ein Prozess gibt.
Ich glaube, der Zusammenhang ist nicht gerade so 1 zu 1. Ja. Wir merken, dass viele nicht wagen, eine Strafanzeige zu machen, weil sie Angst haben, dass ihnen nicht geglaubt wird, weil sie Angst haben, dass die tätliche Person sich dann an ihnen rächt, weil sie Angst haben, dass dann die Umgebung sich von ihnen abwendet. Und das ist meistens der Hauptgrund, wieso sie nicht wagen, eine Strafanzeige zu machen.
Wie gross ist der Anteil der Berater? Er hat rund 1000 Fälle, mehr als 1000 Fälle bei euch in der Beratungsstelle. Wie gross ist der Anteil der Opfer, was wirklich nachher zur Anzeige kommt?
Der ist meistens etwa so bei einem Fünftel bis bei einem Viertel, also 20-25%. Wobei Sie müssen natürlich bedenken, dass da viele Personen auch zu uns kommen, erwachsene Menschen, die als Kind sexuell ausgebeutet worden sind, wo eine Anzeige gar nicht zur Diskussion steht.
Weil die Unverjährbarkeit ja jetzt erst eingeführt worden ist.
Ja, weil ihre Daten schon längstens verjährt sind, weil das nicht das Thema ist. Das Hauptthema ist dann oft eine psychische Krise oder irgendwelche Problematiken in dem Familiensystem. So.
Möchtet ihr, dass mehr Opfer sich für Anzeige, wenn das noch möglich ist, eben, jetzt haben wir die künftig, Unverjährbarkeit, dass mehr Leute Anzeige machen?
Ich kann das so nicht einfach sagen. Wir bei Castagna, wir empfehlen die Strafanzeige dann, wenn man wirklich relativ klare Hinweise hat. Klare Hinweise sind ein Kind zum Beispiel, das redet, wo ganz klar sagt, das und das war. Oder jemand, der einen klaren Hinweis geben kann, weil er irgendetwas beobachtet hat. Das sind klare Hinweise. Wir merken, dass eine Strafanzeige dann sinnvoll ist, wenn die klaren Hinweise da sind und die Person wirklich auch damit umgehen kann, wenn das Verfahren eingestellt wird. Weil sie wissen wahrscheinlich, bei Sexualdelikt an Kind werden die allermeisten Verfahren wirklich irgendwann eingestellt. Eine Einstellung vom Verfahren, die heisst nicht, dass die Taten nicht passiert sind, sondern es heisst, dass es nicht beweisbar war. Und das ist halt immer ein Riesenproblem bei Sexualdelikt, dass es eigentlich keine Zeugen gibt. Es missbraucht niemand das Kind auf dem Bellevue. Es ist immer so, fast immer so, dass 1, 2 Opfer rum sind und ein Täter und sonst niemand, der das bezeugen kann.
Also in der Beratung müsst ihr macht ihr wie eine Konfrontation damit, was ist, wenn es nachher Einstellung gibt? Checkt ihr das ab? Kann die Person das dann verkraften?
Wir bereiten die Personen vor, sowohl auf die Vernahmen, die ja schwer sind, weil sie ganz detailliert schildern, was ihnen passiert ist, wie auch auf den Verlauf von einem Strafverfahren, wie auch darauf, dass es eigentlich sehr selten zu Verurteilungen kommt, meistens Einstellungen gibt. Und wenn eine Person den Schritt macht für sich selber, weil die Person wirklich rausgetreten wird aus dieser Einsamkeit, die man halt einfach hat als Opfer, wenn man mit niemandem reden kann, dann ist das ein Schritt, wo wir merken, der ist sehr gut für die Leute. Er hilft ihnen, wieder die Ohnmachtsgefühle ein bisschen abzulegen und hilft auch sehr in der Verarbeitung des Ganzen.
Der grosse Anteil der Verfahren, die eingestellt wird, eben, weil es keine Zeugen gibt, Frau Schwager aus Fachfrau, möchte ich von euch wissen, seht ihr Wege, wie man könnte, eben, vielleicht eben mit einem neuen Gesetz würde wieder ins Parlament kommen, wie man da irgendetwas könnte bewegen, dass man irgendetwas beim Strafprozess, in der Strafprozessordnung oder beim Vorgehen ändert, dass es mehr nachweisbar wird? Oder ist das einfach ein Fakt, es liegt in der Natur von dieser Art Verbrechen?
Es liegt natürlich schon in der Natur von dieser Art von Verbrechen. Dass Kinder, speziell kleine Kinder, eigentlich weder Aussagen machen können, die sehr deutlich und klar sind, noch sehr gut können sonst beweisen, was ihnen passiert ist. Die Taten passieren wirklich meistens unter zwei Personen. Und was ich aber schon schwierig finde, ist, dass Kinder quasi Beweislast haben. Und nicht die Erwachsenen, die das Gegenteil beweisen. Es ist so im Strafgesetz, dass die Opfer beweisen müssen, dass es passiert ist. Und was wir auch sehr schwierig finden, ist, dass es in gewissen Situationen wirklich fast Stereotyp immer kommt, dass ein Kind unglaubwürdig ist, dass das doch nicht sein kann. Und ich denke, das hat auch mit der Sache zu tun, dass man nämlich eigentlich alle gar nicht glauben können, dass Kinder ausgebeutet werden, dass Kinder als Sexualobjekt gelten für gewisse Personen. Und wenn wir Menschen etwas nicht glauben können, wenn das für uns schwer zu verarbeiten ist, dann sagen wir sehr schnell einmal, die Person ist unglaubwürdig, die erzählt etwas, was nicht stimmt.
Also seht ihr, wenn ich richtig verstehe, der Handlungsbedarf jetzt zuerst mal bei Ausbildung, Weiterbildung, Training für Staatsanwälte und Richter?
Ja, ich denke, das wäre ein wichtiger Teil des Ganzen. Dass man auch sieht, wie ein Kind zum Beispiel kann seiner Not Ausdruck geben kann. Ein Kind kommt nicht und sagt, mein Vater hat ein Offizialdelikt begangen, er hat das und das gemacht, oder mein Onkel oder auch meine Tante. Es gibt manchmal auch Frauen, die sexuell ausbieten. Sondern die Zeichen kommen anders und die reden auch anders.
Die rufen nicht nach härteren Strafen.
Es erstaunt mich manchmal schon sehr, wie bagatellhaft zum Teil so Strafen ausfallen. Ein Vater, der dreimal versucht hat, seine 5-, 6-, 7-jährige Tochter zu vergewaltigen, kommt eine Bewährungsstrafe von 6 Monaten über. Das finde ich schon, da kommen viele Fragen, nachher viel Telefon zu Castagna, die sagen, das kann ich nicht verstehen, ist denn das ein Kavaliersdelikt in der Schweiz, wenn man sein Kind versucht zu vergewaltigen? Das ist unverständlich. Es ist eine schwere Folge, die das Kind hat. Das ist auch eine versuchte Vergewaltigung, ist ein traumatisches Ereignis für ein Kind. Die Strafe ist sicher nicht angemessen dem, was das bedeutet für das Leben von einem Kind.
Ändert es etwas für ein Opfer, wie schwer eine Strafe ist für einen Täter?
Einerseits ändert das Strafverfahren an und für sich schon mal etwas fürs Opfer, weil es nämlich so ein bisschen aus dieser Einsamkeit und Isolation herauskommen kann. Andererseits ist es natürlich schon eine Genugtuung für ein Kind. Es wird ernst genommen, ist eine Verurteilung eine Genugtuung für ein Kind oder eine Jugendliche oder eine erwachsene Person, die als Kind betroffen war. Weil offiziell die Gesellschaft anerkennt dann ihr Elend, ihr Leid. Jetzt im Moment fühlen viele Betroffene, dass die Öffentlichkeit ihres Leiden bagatellisiert.
Frau Schwager, wir haben schon seit Jahren eine politische Diskussion rund um dieses Thema. Also vor 9 Jahren ist die Verwahrungsinitiative angenommen worden, dann die Unverjährbarkeitsinitiative, jetzt die Berufsverbotsinitiative. Also es ist ein bedeutendes Thema geworden in der öffentlichen Diskussion. Hilft euch das? Also besser gesagt, hilft das den Opfern, also mehr sich zu melden bei Beratungsstellen, mehr Schritte machen, sich zu wehren, oder ist das nur eine gute Hoffnung, dass es so wäre?
Nein, das ist natürlich schon so. Je mehr über das Thema geredet wird, je mehr wir Stellung beziehen öffentlich, desto mehr Personen melden sich bei uns. Das ist ganz klar. Für die Betroffenen ist das wichtig. Ich habe vorher gesagt, die meisten Personen kennen das Kind sehr gut, wenn es ausgebeutet wird. Also die tätlichen Personen. Und Kinder haben einen grossen Loyalitätskonflikt. Sie haben einerseits Liebe, empfinden Liebe für die tätliche Person und andererseits macht die tätliche Person schon so Sachen mit dem Kind, die es nicht versteht und die ihm nicht gut tun. Das merkt es natürlich sehr. wenn die Öffentlichkeit sagt und die Empfindung vom Kind auch unterstützt, dass das nicht richtig ist, dass das falsch war, ist, dass das eine Straftat ist, dass das eine Grenzverletzung ist, ist das eine grosse Genugtuung für die Betroffenen. Es hilft ihnen, sich irgendwie wieder zu orientieren und fühlen sich natürlich sehr viel mehr ernst genommen.
Also wenn man in dem dunklen Thema, das wir jetzt besprochen haben, etwas Positives sieht, dass auch die politische Diskussion etwas hilft an die Opfer.
Ja, das ist ganz ein wichtiges Element für die Betroffenen. Dass sie, dass wirklich öffentlich gemacht wird, dass das ein Verbrechen ist und dass das nicht geduldet wird in unserer Gesellschaft.
Regula Schwager, danke, dass Sie ins Tagesgespräch gekommen sind.
Gerne geschehen.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.